Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierte Hyundai Service Partner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
So, Helmut T. war nicht zur Arbeit erschienen. Die Kollegen machten sich Sorgen, weil das war völlig ungewöhnlich für diesen sehr gewissenhaften Mitarbeiter. Und sie informierten den Sohn. Und der ging dann hoch in die Wohnung und wusste überhaupt nicht, was los war. Die Tür war verschlossen zum Schlafzimmer. Die trat er dann ein. Ja, und dann fand er seine Eltern und mittendrin den kleinen Bruder, der völlig verwirrt dort herumlief, denn das Kinderbett des Jungen stand im Schlafzimmer der Eltern.
Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM.
Was muss das für ein Gefühl sein, einen geliebten Menschen durch einen brutalen Mord zu verlieren? Und was muss das für eine Machtlosigkeit sein, die man verspürt, wenn der Täter dann einfach nicht gefasst wird? In unserem heutigen Fall geht es genau um solche Gefühle, denn dass das Ehepaar T. aus Flohnheim mal einem schrecklichen Mord zum Opfer fällt, das hätte niemand gedacht. Aber genau das ist im März 2004 passiert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und eine der beiden Stimmen dieses Podcasts. Hier bei uns geht es um Kriminalfälle aus der Region, furchtbare Verbrechen, die direkt vor unseren Haustüren passiert sind. Wenn euch das interessiert, dann abonniert doch am besten diesen Podcast, dann verpasst ihr auch die nächsten Fälle nicht. Und auf den heutigen Fall bin ich durch eine Fernsehdoku aufmerksam geworden. Aber nicht nur das Fernsehen hat über diesen Fall berichtet, sondern unter anderem auch meine Kollegin Helena Sender-Petri. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, um über diesen Fall zu sprechen. Hallo Helena.
Hallo Thomas, sehr gerne.
Und dieser Fall ist ziemlich schrecklich. Alles hat damit angefangen, dass Helmut T. nicht zu einem Arbeitstermin erschienen ist. Und das war ungewöhnlich, denn der Fahrdienstleiter bei Opel war immer sehr zuverlässig und sehr pünktlich. Also ruft der Vorgesetzte den Sohn seines Mitarbeiters an. Der 18-Jährige fährt daraufhin mit einem Kollegen zum Haus seiner Eltern in Flohnheim und findet sie dort auch, aber sie sind tot. Helena, ich glaube, du warst es, die 2004 in der Allgemeinen Zeitung den ersten Artikel über unsere heutige Geschichte geschrieben hat. Erzähl uns doch mal, wie das damals angefangen hat. Wie hast du zum ersten Mal erfahren, dass da gleich einiges an Arbeit auf dich zukommen wird?
Es war ein Montagmorgen wie viele andere. Computer hochfahren, erstmal die E-Mail checken, nochmal einen Kaffee holen, mit Kollegen quatschen. Und dann plötzlich kam dieser Anruf, dass es wohl zu einem Kapitalverbrechen in Flohnheim gekommen sein soll. Ja, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin dorthin gefahren.
Genau, du warst dann auch am Tatort, das Haus der Familie T. im Sportfeld in Flohnheim. Im Sportfeld, so heißt die Straße, in der das Ehepaar gelebt hat. Was hat sich dir dort für einen Anblick geboten und wie muss man sich das Ganze, die Straße und wie Flohnheim vorstellen? Was ist das für eine Gegend?
Also ich war schon so gegen 11 Uhr vor Ort. Das war eine gute halbe Stunde, nachdem dieser Mord gemeldet worden war. Ich stand da rum, alles war still, schmucke Einfamilienhäuser. Ich konnte zuerst überhaupt nicht ausmachen, welches Haus ist es, wo ist dieses Verbrechen passiert. Ich sah auch nicht wirklich Polizei, ich stand da ganz allein rum. Und dann denke ich, ich guck mal, welches Haus das sein könnte und marschiere dann an diesem Weg vorbei. Rechts vor mir war der Sportplatz, links diese Einfamilienhäuser und stehe dann am letzten Haus. Und da sehe ich, die Tür ist offen und da kommt auch schon ein Beamter raus. Ich sehe auch Menschen mit so weißen Anzügen und wurde dann sofort vertrieben, in Anführungszeichen. Erst dann wurde das Flatterband von der Streifenpolizei gespannt und ich habe gedacht, also jetzt musst du wirklich hier vor Ort bleiben und gucken, was passiert. Und habe dann tatsächlich eine Zigarettenkippe, ich habe geraucht, eingesammelt, weil ich keine Spur auf mich lenken wollte. Also es klingt makaber, es war eine ganz unwirkliche, es war eine schräge und auch eine angstmachende Situation.
Und das an einem Ort, der ja eigentlich ganz schön klingt, so wie du es beschreibst, Einfamilienhäuser, eine schöne Gegend. Die Geschichte, die sich dann erzählt, ist allerdings keine schöne, um die es heute geht. Und Jetzt haben wir ein bisschen was über den Ort, um die Umgebung gehört und wissen schon grob, worum es in unserer heutigen Episode geht. Lass uns aber zuerst einmal einen Blick auf die Opfer werfen. Das sind Helmut T. und seine Frau Elke. Er ist 43, wie gesagt, Fahrdienstleiter bei Opel in Rüsselsheim und seine Frau ist 40 Jahre alt. Sie haben einen 18-jährigen Sohn, Patrick, von dem wir eben schon gehört haben, sowie einen kleinen Sohn, der zur Zeit der Tat gerade einmal knappe 2 Jahre alt ist. Und beiden Söhnen wird auch noch eine wichtige Rolle zukommen. Helena, was kannst du uns noch über die Familie T. sagen? Was weiß man über sie?
Es waren wohl sehr gut integrierte Menschen, die noch nicht so sehr lange in Flohenheim wohnten. Sie waren wohl beliebt. Niemand konnte irgendwas Negatives über sie sagen. Elke war eine aufgeschlossene Frau. Er ging seiner Arbeit nach, war hilfsbereit. Von Feinden wusste in Flohenheim niemand was. Also es blieb rätselhaft, warum ausgerechnet dieses Ehepaar auf so, wie man nachher wusste, bestialische Art und Weise ermordet wurde.
Was man auch weiß, ist, dass Helmut T. am 1. März 2004, dem Tattag, gegen 15.34 Uhr das Opel-Firmengelände in Rüsselsheim mit seinem silbernen Opel Signum verlassen hat. Er fährt direkt nach Hause und kommt dort gegen 16.30 Uhr, spätestens aber so gegen 17 Uhr an. Das ist recht früh für den Flohenheimer, aber er will den Abend mit seiner Familie verbringen, will sicher gehen, dass auch der 2-jährige Max noch wach ist und mit ihm spielen. Denn am Dienstag, den 2. März, steht für Helmut eine Dienstreise an. Morgens geht der Flieger nach Spanien und da will er eben nicht allzu spät zu Hause sein. Wir wissen nicht genau, was dann im Haus am Sportfeld geschieht. Sicher ist nur, Patrick, der 18-jährige Sohn der Tees, ahnt nicht, dass er seine Eltern nie mehr lebend wiedersehen wird, als er sich am späten Abend an seinen Computer verabschiedet. Er lebt in einer Wohnung in dem Haus seiner Eltern, er hat Kopfhörer auf, spielt ein Computerspiel und bekommt nicht mit, was sich zwischen 21 und 22 Uhr abspielt. Diesen Zeitraum wird die Polizei später als Tatzeitraum definieren. Bevor wir aber darauf eingehen, was in dieser Zeit passiert ist, gibt es aber noch eine Person, die genau mitbekommen wird, was passiert, und das ist der 2-jährige Max. Er ist dabei, als seine Eltern getötet werden, doch das weiß erst einmal niemand. Helena, ich habe es eben angesprochen, Patrick sitzt mit Kopfhörern auf vor dem PC und legt sich dann irgendwann nichtsahnend schlafen. Wie geht es dann am nächsten Morgen für ihn weiter?
Also Helmut T. war nicht zur Arbeit erschienen. Die Kollegen machten sich Sorgen, weil das war völlig ungewöhnlich für diesen sehr gewissenhaften Mitarbeiter. Und sie informierten den Sohn. Und der ging dann hoch in die Wohnung und wusste überhaupt nicht, was los war. Die Tür war verschlossen zum Schlafzimmer. Die trat er dann ein. Ja, und dann fand er seine Eltern und mittendrin den kleinen Bruder, der völlig verwirrt dort herumlief, denn das Kinderbett des Jungen stand im Schlafzimmer der Eltern.
Und es war so gegen 10.30 Uhr, als er die Tür eingetreten hat. Das heißt, das müssen sehr lange, sehr schreckliche Stunden für das Kind gewesen sein. Und niemand weiß ja auch, was er mitbekommen hat, wie viel er wirklich davon gesehen hat. Was man aber weiß, ist, dass der Junge eben völlig verstört in dem Raum herumgeirrt ist, die ganze Nacht neben seinen toten Eltern. Die Polizei ist dann auch wenig später vor Ort. Helena, was hat sich den Beamten dafür ein Bild geboten? Und ich meine, er ist sehr, sehr jung, aber konnte der kleine Junge irgendwas zu dem Ablauf sagen? Konnte der da irgendwas beitragen zu?
Also das Kind wie auch sein erwachsener Bruder wurden dann von der Schwester der Ermordeten betreut. Das Kind konnte natürlich nichts sagen. Der war 22 Monate alt. Wie weit er traumatisiert worden ist, kann man sich natürlich denken. Und viele Jahre später war er in Therapie, um das Erlebte, was er eigentlich gar nicht wirklich artikulieren konnte, zu verarbeiten. Es gab wohl auch der Rat der Psychologin, nicht in das Kind zu drängen, sondern vielleicht, wenn er mal von sich aus was sagt, dass man das aufschreibt, so dass man das eventuell mal auswerten kann. Aber direkt nach der Tat hat man das Kind in Ruhe gelassen.
Ja, und die Polizei folgt der Empfehlung einer Kinderpsychologin, die davon abrät, da noch weiter nachzubohren, und der 2-Jährige wird dann erstmal damit zumindest nicht weiter belastet. Das könnte nämlich noch dann ungeahnte Traumata schaffen, als da ohnehin wahrscheinlich schon entstanden sind. Und noch Jahre später hat Max mit dem Erlebten seine Probleme. Auch wenn er sich da wahrscheinlich gar nicht konkret erinnern kann, wird er von Albträumen geplagt, er wacht weinend auf, und dann gibt es da auch noch den Vorfall, wo ein Glas Erdbeermarmelade herunterfällt und der Junge danach gar nicht mehr zu beruhigen ist. Wahrscheinlich, so geht man zumindest davon aus, weil er das mit Blut assoziierte. Schrecklich also, was der durchmachen und was der auch ja aus nächster Nähe erleben musste. Und somit auch schwierig für die Polizei natürlich. Die haben zwar theoretisch einen Augenzeugen, der mit großer Wahrscheinlichkeit die komplette Tat mit ansehen musste, können ihn aber dazu nicht befragen. So tappen die Ermittler dann auch erst einmal völlig im Dunkeln. Helena, gibt es denn zu diesem Zeitpunkt schon irgendwelche Vermutungen, Anhaltspunkte, irgendetwas, wo man sich dran festhalten kann, wo man weitermachen kann?
Also es war klar, dass in dieses Haus nicht eingebrochen wurde. Entweder man hat dem Täter die Tür geöffnet oder er hat einen Schlüssel. Dann wurde ein blutiger Gegenstand, der den Opfern gehörte, auf dem nahen Sportplatz gefunden. Ja, aber zu uns von der Presse wurde eigentlich wenig gesagt, aus ermittlungstechnischen Gründen. Also wir tappten auch immer im Dunkeln, riefen mehrmals täglich bei der Staatsanwaltschaft an. Aber es war so Salami-Taktik, wie man uns informierte.
Ja, und so beginnt dann, nennen wir es mal, kleinteilige, mühselige Polizeiarbeit. Nachbarn werden befragt, bekannte Telefonnummern werden abtelefoniert, Zeugen werden gesucht und das Umfeld wird durchkämmt. Dabei zeichnet sich schnell ein Bild von den T's als, du hast es eben angesprochen, freundliche, beliebte Familie und auch nette Nachbarn. Keine Feinde, kein schlechtes Wort über sie und wirklich brauchbare Hinweise gibt es dann aber auch keine. Am Abend bekommt der Ermittler Jürgen Metz allerdings eine ziemlich interessante Information. Der telefoniert da gerade so eine Liste von Namen ab und bei einer Freundin von Elke T. zückt er dann Stift und Papier und notiert einen Namen. Zülfü P. schreibt er auf seinen Zettel. Warum und was macht diesen Mann so interessant, Helena?
Also Zülfü P. hatte laut der Zeugin, ich glaube am Tag vor dem Mord, bei Elke T. angerufen. Wollte sich wohl mit ihr verabreden, aber Elke ist da nicht drauf eingegangen. Und so kam man auf Zülfü P. In gewisser Weise schon eine Spur hin zu dem eigentlichen Täter. Was sich dann aber später erst rausstellte, die kannten sich natürlich, aber Zülfü P. konnte schnell als Täter ausgeschlossen werden.
Und da fragt man sich natürlich, ist das Zufall einen Tag vor der Tat? Vielleicht, aber zuerst ist diese Spur mal viel zu heiß, um sie nicht weiter zu verfolgen. Und so beginnt die Suche nach eben diesem Zülfü P., einem türkischen Staatsangehörigen. Diese Suche wird schon bald darauf aber um einen weiteren türkischstämmigen Mann erweitert. Denn wie Nachbarn erklären, hatten die T's gerade ihr Haus renovieren lassen. Beziehungsweise, die haben wohl viel auch selbst gemacht, hatten da Hilfe von einem Mann namens Kenan dabei. Das war im September 2003, also etwa einem halben Jahr vor dem Mord. Kenan hatte auch Zugang zu dem Haus der T's, denn während der Renovierungsarbeiten lebte er im Keller der Familie. Hatte er noch einen Schlüssel zum Haus und konnte so unbemerkt eindringen? Das wollen die Ermittler herausfinden und nehmen Kontakt zu seiner Ex-Freundin auf, die mittlerweile in Hannover wohnt. Aber sie hat nichts mehr von Kenan gehört, helfen kann sie aber trotzdem, denn sie nennt den vollen Namen des Mannes und tatsächlich Treffer, die Beamten finden ihn in ihrer Datenbank inklusive Foto. Er wurde nämlich 4 Jahre zuvor einmal erkennungsdienstlich behandelt, wie das heißt. Er hielt sich illegal in Deutschland auf und hat sich seiner Abschiebung entzogen und ist untergetaucht. Also 2 Männer, 2 potenziell in Frage kommende Täter, aber auch nur 2 Spuren von vielen, denen die Polizei nachgeht. Helena, es ist anfangs in der Berichterstattung immer wieder von einem persönlichen Gegenstand von Helmut T. die Rede, den man unweit des Tatorts gefunden hat. Um was handelt es sich denn dabei konkret?
Also es war sein Dienstausweis, den hatte er in seinem Auto. Der Täter hat das Auto durchsucht, den Dienstausweis wohl mitgenommen, sonst nichts, ihn dann auch wieder weggeschmissen. Also das war schon eine ziemlich schräge Sache. Also da konnte man sich echt keinen Reim drauf machen, was das jetzt sollte. Was hat er in dem Auto gesucht? Warum hat er den Dienstausweis mitgenommen, um ihn dann postwendend auf den Sportplatz zu schmeißen?
Ja, sehr seltsam auf jeden Fall, dieses Verhalten. Das fragen sich natürlich auch die Beamten, was das sollte. völlig unklar, was er da gesucht hat. Und ich habe es eben gesagt, es war zu Beginn nicht von dem Dienstausweis, sondern immer wieder von einem persönlichen Gegenstand die Rede. Und damit Täterwissen nicht an die Öffentlichkeit gerät, hat man das nicht weiter konkretisiert. Aber dann irgendwann sind doch einige Informationen an die Öffentlichkeit geraten, die das eigentlich gar nicht sollten oder vielleicht noch nicht sollten. Denn eine wie auch immer geartete Panne beim Bundeskriminalamt, beim BKA, hat dazu geführt, dass die dann auf der Homepage in der Rubrik ungeklärte Mordfälle so ziemlich alles über den Mord preisgeben, was man zu diesem Zeitpunkt weiß. Die Art der Verletzungen, was die Tatwaffe war, dass der Sohn die Eltern im verschlossenen Zimmer gefunden hat und eben auch, dass dieser viel zitierte persönliche Gegenstand eben der Dienstausweis von Helmut T. ist. Was man dort auch noch erfährt, ist, dass 400 Euro Bargeld und ein Hausschlüssel fehlen. Das Geld, das haben Ermittlungen ergeben, das hat Patrick seinem Vater am Abend vorher übergeben. Warum? Das kann nicht geklärt werden. Außerdem hatten die Ermittler bis dahin immer gesagt, dass man den Todeszeitpunkt von Elke T. nicht genau angeben konnte. Ihr Mann ist vor Mitternacht gestorben, das konnte man soweit eingrenzen. Bei ihr ist es aber etwas komplizierter, denn ihre Leiche wurde auf einem beheizten Wasserbett gefunden. Und das verhindert natürlich, dass die Leiche abkühlt, dass da bestimmte Prozesse in Gang kommen. Also eben einfach schwer, da etwas Genaueres zu sagen. Auch das war auf der BKA-Seite frei zugänglich. Und auch solche Informationen werden natürlich mit dem Hinweis Täterwissen eigentlich zurückgehalten. Es sind viele kleine Hinweise, die das berühmte Puzzle am Ende zusammenbringen sollen. So wird unter anderem auch das Klebeband untersucht, mit dem die Opfer gefesselt sind. Und einer Biologin fallen daran auch sofort Spuren auf, Bissspuren sind das, und dann wird es richtig kompliziert, aber auch richtig cool, denn der Biologin gelingt es, Speichel daraus zu lösen, zu sichern und daraus dann wiederum ein DNA-Profil zu erstellen. Ein Täter kann man dann zwar noch nicht präsentieren, aber das Bild, das am Ende des Puzzles entsteht, das wird mit jedem kleinsten Hinweis ein bisschen klarer. Immer noch unklar hingegen ist der Aufenthaltsort von Kenan. Der Mann wird seit dem Mord nicht mehr gesehen, kurz zuvor aber angeblich noch in der Nachbarschaft der T's. Es wird dann auch eine Belohnung auf ihn ausgesetzt, 5000 Euro ist die hoch, und im Laufe der Ermittlungen wird Kenan vom Status Zeuge zu einem Verdächtigen. Ja, dann vergeht etwas Zeit, keine weiteren Puzzlestücke, keine alte, keine neue Spur in dem Fall, der Täter noch immer auf freiem Fuß. Und der Täter, da ist man sich mittlerweile sicher, ist Kenan, muss Kenan sein. Was spricht dafür, Helena?
Ja, also die DNA-Spuren am Klebeband, es war ein Match, also er war's. Dieses Klebeband wurde auch in seiner Wohnung gefunden. Dazu fällt mir noch ein, also wir haben erfahren, dass in dem Ort, in dem er gewohnt hat, unweit von Flohnheim, eine Durchsuchung stattgefunden hätte. Wir haben dann mal nachgehört und gesagt, ja, hat das mit dem Fall zu tun? Und dann wieder so eine typische Irreführung der Staatsanwaltschaft, also Irreführung in Anführungszeichen. Nee, das hätte damit nichts zu tun. Das wäre eine Sache der Ausländerbehörde gewesen und da müssen wir uns nicht weiter drum kümmern. Aber natürlich war es die Wohnung von Kenan. Und dort hat man auch dann diese Jacke gefunden mit den Blutantragungen, was eindeutig Blut von den Opfern war. Und was auch noch dafür spricht, dass er ein schlechtes Gewissen haben musste, er ist untergetaucht. Er war verschwunden. Zunächst hieß es, er ist in Paris, hat sich dann aber auch als nicht besonders zielführend herausgestellt, diese Spur. Also er ist nach Hause in die Türkei. Wenige Tage später war er schon im Flugzeug und ist, ich glaube, aus Ostanatolien stammt er. Dort ist er hin.
Und das sind ja alles ziemlich belastende Indizien und auch sogar schon Beweise. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was aus Zyfy P. geworden ist, der ist schon längst dank eines Alibis aus dem Fokus der Ermittler geraten. Und die Beweise, die mittlerweile gegen Kenan sprechen, verdichten sich ja auch immer weiter. Unter anderem sagt seine Ex-Freundin, dass Kenan bei ihr war, als die Ermittler sie angerufen und nach ihm gefragt haben. Das war eben diese Ex-Freundin aus Hannover, die man da unter anderem abtelefoniert hat. Und anschließend soll er am ganzen Körper gezittert haben und die Wohnung gleich nach dem Telefonat auch hastig verlassen haben, was nicht gerade für seine Unschuld spricht. Die Schlinge scheint sich also immer weiter zuzuziehen, Helena, aber hat man inzwischen auch so etwas wie ein Motiv? Warum soll Kenan das Ehepaar ermordet haben?
Also das blieb im Dunkeln, er streitet ja die Tat ab bis heute. Ja, es kursiert natürlich die wildesten Gerüchte, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde, aber unterm Strich weiß niemand, warum er es getan hat.
Und das Motiv bleibt auch nicht die einzige offene Frage, denn noch immer fehlt zu diesem Zeitpunkt auch vom Täter oder vom Hauptverdächtigen jede Spur, bis man den Tatverdächtigen über sein Handy orten kann. Er hat sich, wie befürchtet, zu diesem Zeitpunkt und wie von dir eben auch schon erwähnt, in die Türkei abgesetzt. Genauer gesagt in sein Heimatdorf im südostanatolischen Gölbasi, wo auch seine Familie wohnt. Gleichzeitig gelingt es den Fahndern, seine Telefongespräche abzuhören und Bewegungsprofile von ihm zu erstellen. Wie geht es dann weiter, Helena? Zugriff durch die türkischen Behörden oder was passiert dann?
Naja, es hat erstmal 3 Jahre gedauert, bis es überhaupt zum Zugriff kam. Die Staatsanwaltschaft hier in Deutschland war einfach machtlos. Zunächst irritiert, dann später auch empört, dass der türkische Staat kein Interesse daran zeigte, einen potenziellen Doppelmörder zu verhaften. Und dieser Zugriff erfolgte wirklich erst 3 Jahre später. Da kam er in Untersuchungshaft in der Türkei.
Ja, denn wie sich dann herausstellt, ist die Familie von Kenan, ja, sagen wir mal, eine einflussreiche Familie in der Heimatregion. Aufgedeckt hat davon einiges ein ZDF-Team um die Journalistin Ulrike Aychin, die unter anderem mit dem Reporter einer Lokalzeitung in der Türkei spricht. Er kennt Kenan, wie viele in diesem Dorf, wo er herstammt, und er ist es auch, der von dieser einflussreichen Familie spricht. Das wird aber dann nicht weiter konkretisiert. Und während des Interviews klingelt sein Handy nicht nur einmal, sondern mehrmals, und er lässt es immer so liegen, drückt es weg, und als er dann endlich mal rangeht, ist das Gespräch für die ZDF-Journalisten dann auch mehr oder weniger beendet, und auch die Absicht des Reporters, die er vorher noch geäußert hat, den Fall in seiner Zeitung auszurollen, ist dann auch erstmal vom Tisch. Also erfolgt dann deswegen kein Zugriff? Für die Hinterbliebenen, für die Schwester von Elke T., den Sohn Patrick und alle anderen ist das natürlich ja schwer bis gar nicht zu begreifen. Wir sind hier in der Geschichte mittlerweile schon im Jahr 2006, also mehr als 2 Jahre nach dem eigentlichen Mord, und der Täter läuft immer noch frei herum. Er ist nicht unbekannt, es wird da auch nicht mehr ermittelt, und sein Aufenthaltsort ist auch bekannt. Also das ist natürlich ein harter Brocken, nicht nur für die direkten Angehörigen. Durch die Arbeit des ZDF-Teams erfährt man noch so ein paar ganz interessante Aspekte. Die sind ja schließlich dann auch vor Ort, nicht mit dem Ziel, den Gesuchten dort zu finden, sondern vielmehr nachzuforschen, warum er nicht gefunden wird oder warum er nicht gefunden werden soll vielleicht auch. So wird das Team dann stetig von Zivilpolizisten begleitet, offiziell, um die Journalisten zu schützen. Es drängt sich dann aber auch bei dem Team der Eindruck auf, ja, dass man so ein bisschen sehen will und kontrollieren will, was die ausländische Presse denn da so treibt. Drehgenehmigungen werden abgelehnt und später muss das Team das Film ganz einstellen. Selbst bei Landschaftsaufnahmen kommt jemand und verbietet das. Also ein ziemlich seltsames Vorgehen auch in diesem Strang der Geschichte. Und so vergeht dann einiges an Zeit, quälend lange Zeit, in der die Angehörigen einfach nicht abschließen können. Aber auch die beteiligten Ermittler nicht. Der leitende Oberstaatsanwalt Klaus Puderbach fragt immer wieder nach, immer wieder wird er vertröstet, bis der Kontakt in die Türkei zu seinen Kollegen dann irgendwann ganz abbricht. Was bedeutet das dann für den Fall, Helena? War es das jetzt und der mutmaßlich zweifache Mörder lebt in der Türkei einfach sein Leben so weiter?
Naja, schließlich kam es dann doch im Februar 2007 zu einem Zugriff. Eine Sondereinheit nahm ihn fest. Es muss natürlich eine riesige Erleichterung für die Familie gewesen sein. Zumindest saß er im Gefängnis und konnte vor Gericht gestellt werden. Einen hundertprozentigen Abschluss gab es natürlich nicht. Die Angehörigen wollten natürlich wissen, wenn er es getan hat, warum hat er es getan? Und dennoch war es ein erster wichtiger Schritt.
Ja, tatsächlich 3 Jahre mussten nach dem Doppelmord vergehen, bis es den Behörden dann gelungen ist, den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Festgelegt oder sagen wir mal sehr auf ihn konzentriert, das hat man sich ja schon relativ früh in Deutschland. Da hat die Polizei wirklich gute Arbeit gemacht, denn nach etwa 10 Tagen war das, als sie Kenan als mutmaßlichen Täter identifizieren konnten. Am Ende waren es die türkischen Behörden, die das alles noch einmal quälend lang verzögert haben. Unsere Kollegin Sonja Probst hat damals die Schwester der ermordeten Elke T., Angelika L., getroffen und mit ihr über eben diese schwere Zeit gesprochen. Und als der Anruf des LKA aus Mainz dann kam, dass Kenan endlich festgenommen wurde, sagt sie, und das zitiere ich, das war im ersten Moment eine Erleichterung, das war wie wenn ein Stein vom Herzen gefallen wäre, wie ein Sechser im Lotto. Aber gleichzeitig kommen mit der Festnahme auch wieder viele unschöne Erinnerungen hoch. Vor allem für Patrick sei das ein Schock gewesen. Alles sei dann wieder hochgekommen. Dabei steht die eigentliche Verhandlung zu dieser Zeit ja noch aus. Angelika ist dann auch vor Ort, als Kenan in der Türkei ins Gericht geführt wird. Sie erhofft sich natürlich Antworten. Und obwohl es auf diese Fragen keine Antworten gibt, will sie wissen, warum? Warum musste ihre Schwester und ihr Schwager sterben? Die deutschen Behörden haben ihren türkischen Kollegen alle Akten und Beweismittel zukommen lassen, sodass Kenan hoffentlich ein gerechtes, angemessenes Urteil erhält. Dieses Urteil fällt jedoch erst viele weitere Jahre später, 2012, ganze 8 Jahre mittlerweile nach dem eigentlichen Doppelmord in Flohnheim. Habt ihr damals eigentlich den Prozess in irgendeiner Form verfolgen können? Bei uns im Archiv habe ich dazu nichts gefunden. Wie wurde damals darüber berichtet?
Also ich war damals nicht mehr in der Redaktion Alsay, nichtsdestotrotz wurde selbstverständlich berichtet, soweit das möglich war. Vor Ort war niemand, der Prozess war in der Türkei, aber die Kollegin in Alsay, allen voran unsere Kollegin Anita Blage, war da immer am Ball und hat auch den Kontakt zur Staatsanwaltschaft gehalten. Und von dem damaligen leitenden Oberstaatsanwalt erfuhr sie dann, dass die deutsche Botschaft ihn wiederum informiert hat, dass ein Urteil gesprochen wurde. Und auch im Nachgang wurde dieser Fall immer wieder in verschiedenen Facetten wieder beleuchtet, so dass dieser Flohnheimer Doppelmord viele, viele Jahre bei uns in der Redaktion präsent war.
Und das Urteil fällt dann wie erwartet auch hart aus. Kenan wird 2x lebenslänglich verurteilt. Ihm werden beide Morde vorgeworfen. Das Besondere an diesem Urteil ist, dass man sich dabei ganz auf die Ermittlungsarbeit der Mainzer Polizei und der Sonderkommission Sportfeld bezieht und verlässt. Das dürfte für die Angehörigen eine, ja, nicht Genugtuung sein, aber zumindest dürfte es sie freuen, dass der Täter sein Leben lang im Gefängnis in der Türkei bleiben wird. Wobei eine Sache bis heute nicht geklärt ist, warum? Warum ist Kenan in das Haus der Tees eingestiegen und wie ist er da überhaupt reingekommen? Hat man sich noch nett begrüßt? Kam es dann zum Streit? Hat es etwas mit der Renovierung oder der damit zusammenhängenden Bezahlung zu tun? Das sind alles so Möglichkeiten, aber was es letztendlich war, wird wohl niemals mehr ans Licht kommen. Helena, wir gehen jetzt wieder ans Licht. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir warst und mir von diesem spannenden Fall erzählt hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Nächsten Sonntag kommt auch schon wieder ein neuer Fall. Daher abonniert den Podcast am besten gleich, dann bekommt ihr das auch direkt mit, wenn es denn wieder soweit ist. Das war's für heute. Nochmal danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.